ARD. Moin und willkommen zur letzten Folge in dieser Woche. Viele von uns sind ja schon mit der Osterplanung beschäftigt. Und andere freuen sich heute ihres jungen Lebens, wie zum Beispiel die kleinen Mufflons im Klövenstehen.
Also die flitzen mit rum, die springen in den Futtertrog, die fressen schon ein bisschen was mit. Also die sind fleißig dabei, Unfug zu treiben. Und das macht natürlich dann auch besonders Spaß, das Ganze zu beobachten.
Tierpfleger Max Henkel war das. Er kümmert sich unter anderem um die Mufflons, also die Wildschafe. Und für Familien ist das bestimmt eine schöne Sache, sich die Tiere am Wochenende einmal genauer anzusehen. Wir haben aber gleich noch mehr Tipps für euch, was ihr an Ostern so machen könnt. Und ihr wisst ja, die Kollegen geben uns dann immer ein Geräusch, das wir erraten müssen. Und das heutige Geräusch, das konnte ich beim besten Willen nicht erraten. Vielleicht ja ihr. Vorher aber sprechen wir darüber, was es heute mit einer Gedenkveranstaltung in UKE-Nähe auf sich hatte. Dann haben wir neue Erkenntnisse zu dem Balkonsturz eines 15-Jährigen in Wilsdorf. Und dem Zoll ist einer der größten Schläge gegen Doping- und Drogendealer in Norddeutschland seit Jahren gelungen. Ich bin Maike Nielsen und wir haben heute Donnerstag, den 17. April.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wer auch immer in den vergangenen Wochen auf seine Lieferung von illegalen Anabolika, Steroiden oder Kokain gewartet hat, für den haben wir jetzt eine schlechte Nachricht. Der Zoll hat einen Riesenfund an Drogen- und Dopingmitteln beschlagnahmt. Heute haben die Beamten auf dem Zollgelände in Rahlstedt alles aufgereiht. Elias Bartel, unser Polizeireporter, ist hingefahren. Elias, was genau hast du denn da gesehen?
Ja, das war schon echt ziemlich eindrucksvoll, was die uns da präsentiert haben. Als dann die Tore aufgingen, sahen wir die Tische da auf rund 20 Metern Länge, voll mit Beweismitteln. Da lagen tausende Tabletten, Ampullen und Spritzen, viele davon mit Anabolika oder Steroiden. Auch Ozempic war dabei. Das ist eigentlich ein Medikament gegen Diabetes, wird aber als sogenannte Abnehmspritze missbraucht. Außerdem noch so 189.000 Euro in Bar, Goldbarren, eine Rolex, Sneaker und... Von diesen Sneakern kostet alleine ein Paar über 1.000 Euro. Alles sichergestellte Vermögenswerte, weil der Zoll davon ausgeht, dass das Geld aus diesem illegalen Handel stammt.
Wer gibt bitte schön 1.000 Euro für Sneaker aus?
Ja, das musste ich auch erstmal fragen, aber das sind wirklich Sammlerobjekte, Sammlerstücke. Und in der Szene hat man dann ein teures Auto, eine dicke Uhr am Handgelenk und halt 1.000 Euro Sneaker an den Füßen.
Wer steckt denn hinter diesem Handel?
Ja, im Zentrum von den Ermittlungen stehen drei Brüder. Ja, sie sollen einen deutschlandweiten Versandhandel mit Doping- und Betäubungsmitteln aufgebaut haben. Die Masche war ziemlich simpel. Kunden konnten per Post bestellen, bezahlt wurde mit Bargeld und verschickt wurden dann die Anabolika, Kokain, Ecstasy oder auch Crack, alles, was man so auf dem Schwarzmarkt bekommen kann. Die Ermittler, die gehen davon aus, dass die Gruppe über Monate echt ordentlich Geld damit verdient hat.
Das heißt, die Rolex und die Sneaker, die du da gerade erwähnt hast, das waren denn die Sachen, die sie sich selbst gekauft haben von dem Geld, das sie eingenommen haben?
Genau, davon geht der Zoll aus. Die haben das Ganze auch sichergestellt und versteigern das dann. Der Zoll hat dann ein eigenes Online-Portal, Zollauktion. Da kann jeder in Deutschland mitbieten und eventuell dann zu einem günstigeren Preis ein paar teure Sneaker ergattern.
Wie sind die Zollbeamten den drei Brüdern denn überhaupt auf die Spur gekommen?
Ja, das waren echt aufwendige Ermittlungen, die liefen über ein Jahr. Ja, und der entscheidende Hinweis, der kam über die Festnahme von einem einzigen Dealer. Und von dem aus haben die Fahnder dann weitergearbeitet und sich hochgearbeitet. Am Ende standen 16 Durchsuchungen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Sachsen. Fast 200 Einsatzkräfte waren dabei. Und als die Beamten dann in die Wohnung und Lager rein sind, ja, haben sie nicht nur Drogen gefunden, sondern auch eine Art Fälscherwerkstatt, inklusive Drucker, gefälschten Privatrezepten, alles, was man so braucht. Und damit haben sie dann offenbar polnische Rezepte bedruckt, womit man sich dann in der Apotheke ganz normal die Medikamente holen kann. Alle drei Brüder, die sitzen jetzt in Untersuchungshaft und die Staatsanwaltschaft hier in Hamburg, die führt das Verfahren und die ermittelt da auch noch weiter.
Irre Geschichte.
Wirklich spannend.
Dankeschön, Elias. Wir kommen jetzt zu einer bedrückenden Geschichte. Heute vor genau einem Jahr ist am Universitätsklinikum Eppendorf ein Kind während der Behandlung gestorben. Deshalb hat die Mutter heute früh eine Gedenkveranstaltung in UKE-Nähe organisiert. Darüber wollen wir heute sprechen, auch weil ein Gutachter schwere Vorwürfe erhebt. Heiko Sander hat sich mit dem Fall beschäftigt. Heiko, was genau wirft der Gutachter den behandelnden Ärzten denn vor?
Ja, also der Gutachter sagt, es habe katastrophale Fehleinschätzungen der Ärzte gegeben. Und er wirft ihnen auch vor, medizinische Standards nicht eingehalten zu haben. Das Kind wurde ja in die Notaufnahme eingeliefert von den Eltern, weil es Atemnot hatte. Es war im UKE bekannt, weil es auch eine chronische Grunderkrankung hatte. Und dann diagnostizierte man eine Lungenentzündung, hat aber laut Gutachten eine Herzinsuffizienz übersehen und das notwendige EKG, was das belegt hätte und dann sofort die Intensivstation notwendig gemacht hätte, das unterblieb über einen langen Zeitraum, also so rund 24 Stunden, war es offenbar nicht möglich, diese Standarduntersuchung da so durchzuführen. Und das wurde von den Ärzten trotz der Vorerkrankung einer leichten Herzerkrankung nicht priorisiert, so der Gutachter.
Du hast ja auch mit Patientenschützern gesprochen. Was sagen die? Was hätten die Ärzte besser machen können?
Ja, die Patientenschützer sagen, man muss eigentlich die Angehörigen besser einbeziehen. Das hat ja auch die Mutter gesagt. Sie sagt, ihr seien zum Teil die Befunde gar nicht klar gewesen. Sie sei nicht darüber informiert worden, dass da neue Laborwerte da waren, die auch auf eine Herzinsuffizienz hinwiesen. Und da sagen Patientenschützer, andere machen das besser.
Wenn es darum geht, kleine Kinder zu betreuen, da wissen wir aus anderen Nationen auch, dass systematisch Verfahren eingesetzt werden, damit Mütter, damit Angehörige zur Sprache kommen. Wenn sie Angehörige, Betroffene nicht ernst nehmen, laufen sie hohe Gefahr, Fehler zu machen.
Das war jetzt Hardy Müller von der Deutschen Gesellschaft für Patientenschutz und der gibt halt eben auch diese Tipps, was kann man im UKE anders machen, weil die Mutter sagt, sie sei tatsächlich nicht ernst genommen worden und das sei auch so ein bisschen etwas, was offenbar ein systematisches Problem sein könnte.
Hat das UKE denn Kontakt zu ihr gesucht?
Ja, jetzt hat das UKE tatsächlich die Leitung Kontakt aufgenommen zu ihr. Sie möchten ihr ein Gesprächsangebot, haben sie den Eltern unterbreitet. Die wollen das annehmen, weil sie einfach auch hoffen, dass sie vielleicht in diesem Gespräch, mit diesem Gespräch auch irgendwie sensibilisieren können und dass sich beim Patientenschutz was verbessert.
Dankeschön, Heiko. Wir haben ja diese Woche über den tödlichen Sturz eines 15-Jährigen von einem Balkon in Wilsdorf gesprochen. Die Polizei hat weiter ermittelt und diese Geschichte hat Frauke Reinig recherchiert. Frauke, was hast du heute erfahren?
Ja, also die Polizei geht inzwischen davon aus, dass der 15-Jährige wohl selbst über die Balkonbrüstung geklettert ist, aber eben um aus der Wohnung zu fliehen. Weil zuvor, das war in der Nacht zu Montag, sind wohl mehrere Menschen da mit Waffen auch, mindestens einer soll eine Machete dabei gehabt haben, in diese Wohnung gestürmt, auch mit Gewalt eingedrungen und haben die dort anwesenden jungen Männer wohl irgendwie bedroht. Also so, dass man davon ausgehen kann, dass der Junge wirklich Todesangst hatte und dann wohl versucht hat, über die Balkone des Hochhauses in eine andere Wohnung zu klettern, um sich aus dieser Situation herauszukommen. Und dabei hat er dann offenbar den Halt verloren und ist 8 Stockwerke in die Tiefe gestürzt. Und das kann man ja wirklich gar nicht überleben. Also da hat man ja wirklich keine Chance. Und direkt nach der Tat sind ja schon 4 verdächtige Männer und eine verdächtige Frau festgenommen worden. Die 4 Männer, die sitzen jetzt auch weiterhin in Untersuchungshaft. Und heute sind eben nochmal 3 Verdächtige festgenommen worden. 2 in Hamburg und einer in Bordesholm.
Und was weiß man über diese 3 Männer?
Also alle 7 Verdächtige, die jetzt in Untersuchungshaft sitzen, sind auch alle noch wahnsinnig jung. Also der Jüngste ist 16, der Älteste ist 24, sind auch alles noch Jugendliche. Und die Polizei prüft offenbar jetzt, ob es eine Verbindung gibt mit einer Schlägerei, die vorher im Phoenixviertel ganz in der Nähe des Tatortes auch nur wenige Stunden vorher stattgefunden hat. Und möglicherweise war das so eine Art Racheaktion nach dieser Schlägerei, die dann aus dem Ruder gelaufen ist.
Dankeschön, Frauke. Und eine Zusammenfassung der Ermittlungen findet ihr in der NDR Hamburg App. Wir haben aber noch eine gute Nachricht, und zwar für all diejenigen, die mit dem Flugzeug in Hamburg landen. Ja, und die mitunter lange und ungeduldig an der Gepäckausgabe stehen. Der Hamburger Flughafen will mit einer neuen App seinen Gepäckservice verbessern. Mit der App Bag & Go sollen Passagiere sehen können, wie lange es dauert, bis ihr Gepäck ausgegeben wird. Dafür müssen sie nach der Landung einen QR-Code scannen. Und ja, der wird im Flughafengebäude an Aufstellern gezeigt. Die App ist noch in einer Testphase und soll schrittweise weiterentwickelt werden. Dies ist ja die letzte Hamburg-Heute-Folge vor dem langen Wochenende und deshalb hat Daniel Kaiser heute schon ein paar Kulturtipps für euch zusammengestellt. Morgen, Karfreitag, ist ja ein stiller Feiertag, Daniel. Deshalb hast du vermutlich keine Tanztipps für mich.
Keine Tanztipps für mich, aber sowas Österliches. Und mal gucken, ob du dieses österliche Geräusch erkennst.
Nein.
Was war das so? Manu, können wir es nochmal hören?
Was ist das?
Ein Arr. Wer sagt denn sowas? Arr. Mit einer Augenklappe um Holzbein.
Ein Pirat.
Genau. Es gibt einen ganz... tun wir so, als hätten wir es nicht bemerkt. Also es geht um Piraten. Es gibt einen ganz crazy Ostergottesdienst in Lohbrügge, in der Auferstehungskirche. Da gibt es tatsächlich einen Fluch der Karibik-Piraten-Gottesdienst am Ostermontag um 17 Uhr. Das macht dieser Jonas Göbel, der Pastor, der auch schon erfolgreich Harry Potter-Gottesdienste gemacht hat. Und das ist, glaube ich, ein Höhepunkt des Osterwochenendes. Ein Piraten-Gottesdienst. Und überhaupt die Kirche, die haben natürlich auch traditionellere Sachen am Start. Osternächte am Samstagabend mit kleinen Osterfeuern. Ich finde ja immer besonders atmosphärisch so ein Ostergottesdienst morgens um 6 im Michel. Das beginnt in der dunklen, stillen Kirche, im Keller, in der Krypta. Und dann wird es immer heller, immer lauter und zum Schluss Halleluja und alle sind am Strahlen. Es gibt auch noch ein Osterfrühstück. Also da findet einiges in der Kirche statt. Aber es gibt natürlich nicht nur Kirche, es ist ja ein tolles Frühlingsfest, das Ostern. Da gibt es tolle Kinderprogramme, zum Beispiel auf dem Energieberg in Georgswerda. Da gibt es schon am Sonnabend und am Ostersonntag eine spannende Schnitzeljagd. Und als Belohnung gibt es dann Schoko-Osterhasen, das Ganze von 12 bis 16 Uhr. Und auch im Freilichtmuseum am Riekhaus, da ist Ostersonntag und Montag, ist eine große Ostereiersuche. Und dann gibt es auch noch für Erwachsene Führung durch das alte Haus dort, das Riekhaus in den vier Landen auf Hoch- und auf Plattdeutsch.
Das klingt richtig gut, Daniel. Dankeschön.
Sehr gern. Arrrr.
Wenn ihr nun aber nichts in Hamburg plant oder vielleicht sogar über Ostern mit dem Auto verreist, dann müsstet ihr vor allem morgen Vormittag mit vollen Straßen rechnen. Der ADAC spricht von einer großen Reisewelle. Und hinzu kommt noch, dass es Baustellen auf beiden Seiten des Elbtunnels gibt. Wo und wann es an diesem Wochenende besonders viele Staus geben könnte, das haben wir euch in der NDR Hamburg App aufgelistet. Ich bin am Dienstag nach Ostern mit einer neuen Folge Hamburg heute wieder am Start. Und bis dahin wünsche ich euch entspannte Tage und fröhliche Ostern. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.